Deutschlandfunk. Der Tag.
Die Skepsis war sowieso schon groß und es kam trotzdem noch viel schlimmer. Und wir reden gerade einmal von 7 Wochen, die der Kurznachrichtendienst Twitter jetzt in der Hand des angeblich reichsten Mannes der Welt ist, Elon Musk. Sein Credo war ja mehr Meinungsfreiheit, auch wenn es weh tut. Aber jetzt hat Twitter 4 Journalisten von der Plattform verbannt, anscheinend, weil Musk die Berichterstattung nicht passte. Donald Trump rein, Journalisten raus aus Twitter. Darüber müssen wir reden. Und wir müssen wieder mal über die EU reden, wo nach einer turbulenten Woche in Straßburg und Brüssel der EU-Gipfel gestern zügig über die Bühne ging. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem Freitag, den 16. Dezember 2022. Ich bin Philipp May. Hi. Es ist schon bemerkenswert, dieser Tweet heute Vormittag vom Auswärtigen Amt, also dem deutschen Außenministerium, in Richtung Twitter. Und damit natürlich vor allem in Richtung Elon Musk. Das Auswärtige Amt twittert also: Pressefreiheit darf nicht nach Belieben ein- und ausgeschaltet werden. Untenstehende Journalisten können auch uns ab heute nicht mehr folgen, kommentieren und kritisieren. Damit haben wir ein Problem, Twitter. Und dann der Screenshot von 4 neuerdings gesperrten Accounts. Das ist also die nächste Zündungsstufe des Wahnsinns, seitdem Elon Musk Twitter übernommen hat. Ich habe mir einen Experten in die Leitung geholt. Ich mache sie mal auf. Gavin Kahlmeier ist Journalist für Digitalthemen und beleuchtet das Thema gemeinsam mit dem geschätzten Kollegen Dennis Horn in einem eigenen, sehr zu empfehlenden Podcast. Haken dran, das Twitter-Update. Gavin, danke, dass du Zeit für uns hast.
Ja, vielen Dank. Guten Tag.
Musk hat offenbar kritische Journalisten geblockt. Was ist da also genau passiert?
Also so ganz durchsichtig ist das, wie viele Entscheidungen, die Elon Musk in der Vergangenheit getroffen hat, natürlich wieder mal nicht. Es ist jetzt so, dass einige Journalistinnen und Journalisten, die teilweise für CNN berichten, für die Washington Post berichten, also für wirklich gestandene, klassische Medienmarken, keinen Zugriff mehr zu ihrem Twitter-Account haben. Und das in einer Zeit, in der Elon Musk eigentlich ja angekündigt hat, dass jetzt die Freedom of Speech bei Twitter regiert und es eben zu keinerlei Einschränkungen mehr der Redefreiheit auf der Plattform kommen soll. Ja. Also es ist ein in jeder Hinsicht sehr bemerkenswerter Schritt, der da passiert ist.
Also nur um das mal klarzustellen, es geht hier nicht um irgendwelche Trolle, sondern das sind renommierte Journalisten, die für renommierte Medienunternehmen arbeiten.
Absolut. Und die haben auch nichts getan. Also sie haben sich nicht selber ins Bein geschossen, haben gegen irgendetwas verstoßen, das Twitter, ob durchsichtig oder nicht durchsichtig, irgendwie als Verstoß gegen die Community Guideline hätte interpretieren können, sondern es ist tatsächlich eine reine willkürliche Entscheidung.
Elon Musk sagt ja selbst, Kritik ist voll okay, aber das, was passiert sei eben Doxing, also das böswillige Veröffentlichen personenbezogener Daten, die seine Familie gefährden würden. Es geht da vor allem um Aufzeichnung seiner Flüge, seiner Flugbewegung. Hatte da nicht einen Punkt?
Ich würde das gerne ein bisschen größer ziehen, das Bild.
Unbedingt.
Denn die Vorgeschichte ist eigentlich, es gab diesen Twitter-Account namens Elon Jet, der öffentlich einsehbare Positionsdaten des Privatjets von Elon Musk veröffentlicht hat. Davon gibt es mehrere Accounts. Es gibt einen, der die Flugbewegung von russischen Oligarchen trackt. Es gibt Accounts, die Privatjets von den Kardashians tracken, von Jeff Bezos, von Bill Gates. Also es war absolut keine Besonderheit, dass es das eben auch für den Jet von Elon Musk gab. Man musste in der Vergangenheit sprechen, weil dieser Account ist auch gelöscht worden. Bemerkenswert finde ich daran, dass das aber eben alles öffentlich einsehbare Daten sind. Also die Positionsdaten von Flugzeugen sind öffentlich einsehbar. Es gibt Apps dafür, mit denen wir jedes Flugzeug, das gerade im Himmel ist, tracken können. Und dieser Account, den ein junger amerikanischer Entwickler mit dem Namen Jack Sweeney, Softwareentwickler, aufgesetzt hat, hat eben einfach nur diese öffentlich einsehbaren Daten bei Twitter weitergeleitet. Und das war jetzt ein Prozess, der in mehreren Schritten vollzogen wurde. Zunächst wurde dieser Elon Jet-Account gesperrt, dann wurde er gelöscht, dann wurde Jack Sweeney gelöscht, dann wurden alle Tweets gelöscht, die einen Hinweis auf diese Jet-Daten von Elon Musk beinhaltet haben. Und jetzt wurden eben im nächsten Schritt auch noch Journalistinnen und Journalisten gesperrt, die darüber berichtet haben, dass das passiert ist. Also es wird immer absurder, ehrlicherweise.
Ehrlich gesagt, wenn man seinen Punkt aufnehmt und ihm auch eine gewisse Relevanz zusprechen will, dann müsste er auch eigentlich dann das Gleiche machen mit den Flugdaten und den Accounts, die über die Flüge von Bill Gates beispielsweise berichten oder den Kardashians.
Das ist schon passiert. Also die sind tatsächlich auch gesperrt und es gibt jetzt auch eine Anpassung der Regeln, der Sicherheitsregeln von Twitter, dass Echtzeitdaten von Personen nicht mehr veröffentlicht werden dürfen. Trotzdem, sowohl diese Veränderungen als auch diese Entscheidung, diese ganzen Accounts zu sperren, fallen natürlich in eine Zeit, wo Twitter ein ganz anderes Problem mit Content-Moderation hat. Das Unternehmen ist gerade in einem desolaten Zustand. Eine Vielzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde entweder entlassen oder hat gekündigt. Also wir beobachten hier, dass Elon Musk gerade eine Nebelkerze zündet, so wie er das in den letzten Wochen immer wieder getan hat, mit unterschiedlicher Intensität. Und um auf dieses Doxing-Thema nochmal zurückzukommen, wenn wir dieses Spiel mitspielen und sagen, okay, wir nehmen diesen Ball auf, das Doxing wird jetzt hier verbannt, dann müsste das auch für Elon Musk gelten, der erst vor 2 Tagen ein Video von einem Menschen hochgeladen hat, der ihn, wie er sagt, gestalkt hat und dazu gefragt, kennt irgendjemand von euch den Namen dieser Person nennen? Mhm. Und man muss dazu wissen, Elon Musk hat eine Reichweite von 122 Millionen Followerinnen und Followern. Das ist nicht einfach ein kleiner privater Twitter-Account, der jetzt hier seine Freundinnen und Freunde fragt, sondern das ist eine immense, immense Reichweite. Mhm.
Das heißt, er müsste sich eigentlich selber sperren.
Ja, absolut. Wäre eh längst überfällig.
Okay. Ja, eine andere Sache, die mir einfällt, er hat in dieser Woche ja auch einen ziemlich umstrittenen Tweet abgesetzt, in dem er sich zum Beispiel, ja zum einen im Prinzip sehr verächtlich oder er hat sich zumindest lustig gemacht über die LGBTQ-Community, indem er diese Pronomen-Geschichte verballhornt hat und gleichzeitig Anthony Fauci, den obersten Pandemieberater der US-Regierung, angegriffen hat. Mhm. Also er hat gesagt, my pronouns are investigate/Fauci. Beides Hassobjekte der Rechten in Amerika.
Ja, und mit denen flirtet er die ganze Zeit schon. Also mit der QAnon-Bewegung, also diesen Verschwörungserzählungen in Amerika, mit denen flirtet er über Memes, die er veröffentlicht, über solche Tweets wie den eben zitierten. Also die Flanke nach rechts ist bei Elon Musk sehr weit offen und die nach links wird gerade immer weiter zugezogen.
Mhm. Heißt das, Twitter wird zunehmend ein Platz, auf dem Musk eine Gegenöffentlichkeit schaffen will zu einem vermeintlich linken Mainstream-Journalismus? Beobachten wir das gerade?
Kann man wahrscheinlich so sagen. Die Frage ist, wie groß diese Gegenöffentlichkeit tatsächlich noch ist. Ich könnte mir vorstellen, dass nicht zuletzt die Aktion, die jetzt eben letzte Nacht und heute Morgen passiert ist, dass das Aktionen sind, die dazu führen, dass viele Menschen ihre Aktivität auf Twitter nachhaltig hinterfragen werden.
Die Frage ist nur, passiert das dann wirklich? Ist Twitter nicht mittlerweile so groß, dass es überhaupt realistische Alternativen gibt? Also ich habe mir beispielsweise auch jetzt vor 3 Wochen oder so oder 4 Wochen einen Mastodon-Account angelegt. De facto war ich da noch nie drauf.
Ja, aber wahrscheinlich, weil der Schmerz noch nicht groß genug ist. Also ich habe das Gefühl, dass diese Aktion jetzt tatsächlich ein Zünglein an der Waage sein kann, sich vielleicht doch nochmal zu hinterfragen und zu überlegen, vielleicht reicht es jetzt, vielleicht war das genau der Schritt zu viel und vielleicht brauchen wir Twitter nicht so dringend, wie wir immer gedacht haben.
Hast du schon ganz konkret für dich Konsequenzen gezogen?
Es ist ein ausschleichender Prozess. Also wir haben das tatsächlich auch so prognostiziert, dass es so kommen wird, also in diesem von dir erwähnten Podcast, dass wir gesagt haben, es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass wir uns von jetzt auf gleich löschen, sondern dass wir langsam unsere Nutzung von Twitter ausschleichen lassen. Da haben wir aber auch rote Linien definiert, die, ich sag mal, jetzt deutlich überschritten wurden. Zuletzt durch diese Aktion, aber auch durch die Ankündigung, dass Twitter voraussichtlich zukünftig nur noch nutzbar ist, wenn man personalisierte, getrackte Werbung aktiviert und die Ortungsdienste aktiviert. Ansonsten will der Zugriff auf Twitter gesperrt werden. Das sind so Überlegungen, die gerade existieren und bei denen wir uns fragen müssen, wie weit wollen wir das eigentlich noch mitspielen? Und ich bin kurz davor, dass ich sage, ich muss mich da zurückziehen. Ich bin leider aber durch meine tägliche Berichterstattung auch nicht in der Position, dass ich mich einfach da löschen kann und die Tür zumachen kann.
Macht sich das denn schon bemerkbar eigentlich anhand der Userzahlen? Oder ist es bisher noch eine akademische Diskussion, die wir hier führen?
Es ist, glaube ich, noch eine akademische Diskussion tatsächlich. Also es gibt natürlich Menschen, die sich löschen. Das merkt man an den Followerzahlen zum Beispiel. Aber den großen Aufbruch, den gibt es da leider im Moment nur gefühlt.
Kevin, danke dir. Warten wir mal ab, wie es dann noch weitergeht.
Ja, Daumen drücken, dass es nicht noch schlimmer wird. Danke.
Klaus Remme, höre ich da schon in der Leitung. Kann das sein?
Ja, das ist so.
Ah.
Aber ich habe das Klingeln nicht gehört. Hören tue ich dich jetzt.
Das ist das Wichtigste. Du bist noch ein bisschen leise, warte mal.
Hast du auch wieder recht. Na, nicht ganz so. Wenn ich das Klingeln nicht hören würde, dann muss ich sehen. Soll ich ein bisschen lauter machen?
Nee, perfekt. Ich habe lauter gemacht. Zum dritten Mal in einer Woche in unserem Podcast hatten wir, glaube ich, so auch noch nicht in der Tat. Ich glaube, mit niemandem tatsächlich. Kann ich dir direkt.
Was gibt's denn da? Gibt's da eine Kaffeetasse?
Ja, eine Ehrennadel könnte ich dir direkt nach Brüssel. Die Deutschlandfunk der Tag
Ehrennadel. Ehrennadel. Auch nicht schlecht. Ja, genau.
Schicke ich dir nach Brüssel.
Also irgendwie muss ich das ausdrücken.
Ja, und dass wir heute nochmal reden, hat einen Grund. Die eigentlich von allen erwartete Verhandlungsnachtschicht beim EU-Gipfel, die ist einfach ausgeblieben. Schon am späten Abend waren sie durch. Heißt, du konntest auch einigermaßen normal schlafen, hoffe ich.
Ich war so froh, ja, Philipp.
Glaube ich.
Ich saß da gestern und wir hatten ja wirklich die Befürchtung, das dauert ja nicht nur bis kurz nach Mitternacht, sondern Also der Druck auf gewisse Themen war groß. Und das hätte auch echt alles so kommen können. Aber Viertel nach zehn hieß es, wir sind durch und ich war froh.
Und dann trat Olaf Scholz auch direkt vor die Kameras, hat seine Statements abgegeben, wirkte auch ziemlich gelöst. Wahrscheinlich hat er sich auch auf eine Nachtschicht eingestellt und war ganz froh, dass es so schnell ging. Wir können ihn mal hören, was er gesagt hat. Ich spiele es mal kurz ein.
Wir haben ein 18 Milliarden Hilfspaket für die Ukraine verabschiedet, uns auf ein neuntes Sanktionspaket gegen Russland verständigt, sind bedeutende Schritte zur Absicherung der Rechtsstaatlichkeit überall in Europa gegangen, haben den Erweiterungsprozess neuen Schwung verliehen, inklusive der Verleihung des Kandidatenstatus für Bosnien und Herzegowina. Und wir setzen ein Herzensprojekt von mir nun final um in Europa, die globale Mindestbesteuerung für die großen Unternehmen.
Ja, das war der Kanzler gestern. Eine reine Erfolgsgeschichte anscheinend, was da passiert ist in Brüssel. Wir können die Thema durchgehen und tun Olaf Scholz den Gefallen, würde ich sagen, mit seinem Herzensprojekt, wie er es gerade genannt hat, zu starten. Die globale Mindeststeuer. Hat er als deutscher Finanzminister noch verhandelt? Auch schon ein bisschen her jetzt. Warum war die überhaupt noch nicht in trockenen Tüchern und was hatte die EU damit zu tun?
Ich glaube, das war wirklich der Grund für seine Zufriedenheit. Und selten sage ich in der Berichterstattung, man sah es ihm an. Aber man sah es ihm an gestern Abend. Er war wirklich den Journalisten ungewöhnlich zugewandt. Er, will ich sagen, wartete auf die Fragen, aber man konnte ihn zu allen Aspekten befragen. Was die Antworten angeht, da haben wir gelernt, da ist das eine oder andere dann immer noch doppeldeutig. Aber, und das hat er dann ja auch gesagt, gestatten Sie mir, ich glaube wörtlich, ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, einen seltenen Moment der Zufriedenheit. Mhm. Und das rührt eben daher, dass er diese Thematik sehr gut kennt und damit beschäftigt war als Bundesfinanzminister, diese Vereinbarung zu treffen, unter großem Druck, denn das war ja immer ein Thema, das sehr breit auch beklagt wurde, dass diese Milliardenkonzerne auf der Suche sind, global, wo zahlen sie am wenigsten Steuern auf ihre Gewinne und sich da natürlich die Oasen gesucht haben und es ein enorm mühsames Geschäft war, weltweit eine globale Allianz von über 130 Ländern zusammenzubekommen, die sich darauf verständigt haben, wenigstens 15%, egal wo in der Welt. Und das alles musste von allen abgesegnet werden und die EU brauchte dafür Einstimmigkeit. Jetzt sind wir wieder im alten Klagelied über die Beschlussfassung. Mal war der eine dagegen, mal war der andere dagegen. Aus unterschiedlichen Motiven. Dieser Knoten ist jetzt durchgeschlagen.
Ist ja im Prinzip jetzt ein sehr gutes Beispiel für das Grundproblem. Eigentlich haben sich alle in der Sache schon geeinigt und trotzdem verzögert es sich, weil so eine Einigung von einem Staat dann möglicherweise als Faustpfand genommen wird, um Zugeständnisse in ganz anderen Sachen zu bekommen. War das diesmal auch wieder so?
Ja, eben. Ja, klar. Eben nicht alle. Meistens eben dann doch fast alle. Aber das reicht eben nicht für gewisse Entscheidungen. Und das Steuerrecht gehört dazu und die Außenpolitik, die gehört auch dazu. Das erleben wir bei jedem Sanktionspaket, auch jetzt wieder bei dem ganz frischen. Wir erleben es bei den ganzen Themen, die rund um den Rechtsstaatsmechanismus Ungarn, wir haben in dieser Woche zweimal drüber gesprochen, aufgerufen werden. Immer wieder gilt es, ein Veto oder zumindest die Drohung eines Vetos zu überwinden. Wenn es nicht Ungarn ist, so war es gestern für uns alle überraschend, Polen plötzlich, die diesen, ich will das Wort wieder benutzen, Deal, die gegenseitigen Absprachen zu einem Paket in Frage stellten. Das ging nicht weit und wir haben uns alle gefragt, was wollen die eigentlich? Denn die hatten bisher nie groß in Frage gestellt, dass es sich hier um einen Paketcharakter handelt. Am Ende ist es beschlossen worden, so wie ausgehandelt. Auch das Grund für die Zufriedenheit und auch dafür, dass es relativ schnell ging gestern Abend.
Und was wollte Polen jetzt? Ist das mittlerweile klar?
Nein, ich hab's nicht rausbekommen. Und ich habe viele Kollegen gefragt. Wir Kollegen standen wiederum mit Sprechern von Delegationen zusammen. Und es war allgemein großes Rätselraten. Möglicherweise war es ein Missverständnis, denn hätte Polen handfeste Ziele gehabt, gilt für mich Polen auch als ein Kandidat, der sich nicht scheut, hier bis zur letzten Minute hart zu spielen. Es ist anders gekommen.
Okay, machen wir an diese Sache einen Haken und kümmern uns um den nächsten Punkt, der geklärt wurde, die Ukraine-Hilfe. Und nehmen wir noch mit rein ein neues Russland-Sanktionspaket. Was wurde da geschnürt und wie strittig war das?
Also die Ukraine-Hilfe, das ist eine Chiffre für die 18 Milliarden, über die wir auch viel gesprochen haben in den letzten Wochen. Teil des Ungarn-Pakets, aber lass uns trotzdem separat drüber reden. Die Ukraine ist angewiesen natürlich auf Unterstützung durch den Westen. Und wie so häufig reden wir da über Waffen, wir reden über Infrastrukturhilfe. Darum geht es bei den 18 Milliarden nicht. Diese Gelder sind vorgesehen für den ukrainischen Haushalt. Dafür, dass Löhne gezahlt werden können, dass Schulen betrieben werden können, Krankenhäuser, dass Renten ausgezahlt werden. Dafür braucht man jede Menge Geld und von der EU kommt dafür, das bildet den Hintergrund der 18 Milliarden, ab Januar 1,5 Milliarden monatlich, sodass hier eine Verstetigung der Hilfe geschieht, sodass es nicht ständig darum geht, braucht ihr mehr, kriegen wir Konsens für mehr, das ist jetzt für ein Jahr auf die Schiene gebracht, völlig unabhängig von weiteren Unterstützungen, denn gestern wurde auch formal entschieden, die Vereinigung darüber liegt schon etwas zurück, weitere 2 Milliarden in den Topf zu stecken, aus dem Waffenkäufe finanziert werden. Da intensiviert man die Bemühungen also auch noch einmal. Und dann hast du das Sanktionspaket angesprochen. War gestern ein bisschen ungewöhnlich, dass die EU-Botschafter parallel zu den Staats- und Regierungschefs hier die letzten Streitpunkte ausräumen mussten, muss man sagen. Denn man lag sich seit längerem in den Haaren und nicht einig über ein Problem, das die Agrarexporte anging, zumindest den Export von Düngemitteln. Da waren einige dabei, die sagten, das können wir Russland nicht erlauben, wozu auch? Und andere sagten, uns ist zu gefährlich, dass dadurch Nahrungsmittelsicherheit in Afrika gefährdet wird. Es gibt eine Vereinbarung mit den Vereinten Nationen und deswegen werden wir als EU diese Ausnahmen zulassen.
Okay. So, über die Rechtsstaatlichkeit, Stichwort Ungarn, hast du auch schon gesagt, haben wir ja schon ausführlich geredet, lassen wir also weg. Ein großer Streitpunkt fehlt noch und er ist immer noch nicht geklärt, der Gaspreisdeckel. Deutschland ist dagegen, steht aber, wenn ich das richtig verstehe, zunehmend allein auf weiter Flur. Deswegen wird dieser Deckel wohl kommen. Die Frage ist nur, wie hoch wird er? Da fand ich tatsächlich Olaf Scholz auch ziemlich vielsagend. Ich würde den Otto noch mal einspielen.
Ich bin sehr froh, dass da sehr viel Rationalität mittlerweile die Diskussion bestimmt. Deshalb ist es auch ziemlich sicher, dass wir ein sehr gutes Ergebnis erzielen werden, wenn am Montag noch mal die Energieminister zusammenkommen. Der Preisdeckel wird allerdings so hoch sein, dass ich hoffe, dass er niemals relevant wird.
Okay, das klingt also nach einer neuen Strategie. Die Strategie ist jetzt nicht mehr, den Preisdeckel zu verhindern, sondern ihn so hoch anzusetzen, dass er im Prinzip auf diese Art und Weise obsolet wird. Über was für einen Korridor reden wir denn da?
Na, so ganz neu ist die Strategie nicht. Der ursprüngliche Vorschlag der Kommission, der lag auch, was den Preis angeht, schon so hoch, dass die Kommission in der Reaktion auf Kritik daran zugeben musste, dass der Vorschlag, falls er schon vor einigen Monaten umgesetzt worden wäre, auch während der Preisexplosion im Sommer nicht gegriffen hätte, weil der Preis zu hoch war. Das war ja auch der Grund dafür, dass sich hier eine ganze Anzahl von Ländern zusammengetan hat, um zu sagen, Leute, jetzt werdet mal pragmatisch. Wir wollen so einen Preisdeckel nicht einfach nur in irgendeinem Text stehen haben, sondern wir wollen den wirklich substanziell drücken, damit er greift. Allein ist Deutschland da nicht, aber Deutschland ist da in der Minderheit, wenn es um die grundsätzliche Skepsis geht. Du fragst, wie hoch soll der Preis jetzt sein? Ich kann es dir wirklich im Moment nicht sagen. Es wird darauf ankommen, was da am Montag passiert. ob sich die Länder damit zufrieden geben. Denn was du gerade eingespielt hast, war ja im ersten Satz ein typischer Scholz. Ja, also da kommen wir schon irgendwie zusammen, früher oder später. So. Der zweite Satz war glasklar. Ja, da war ganz klar das deutsche Motiv zu erkennen und bestimmt auch eine Portion Selbstbewusstsein, diesen Preis so hoch durchsetzen zu können. Warten wir dann auf die Eurosumme. Immer wieder muss man sich vergegenwärtigen, das ist ein Preisdeckel, ein Instrument, um das so gerungen wird, weil es um Einkäufe geht, die im kommenden Jahr anstehen, also um die Speicher, die sich jetzt gerade bei diesen Temperaturen schnell leeren, wieder zu füllen für den Winter 23/24, wo eine Gaslücke droht. Und der Deckel ist auch, was die Einigung angeht, so wahnsinnig wichtig, weil die Länder, die ihn wollen, eine Verknüpfung hergestellt haben zwischen einer Einigung in dieser Frage und anderen Aspekten, die alle wollen, nämlich der gemeinsame Gaseinkauf, dass nicht so wie in diesem Jahr die Länder sich gegenseitig im Preis überbieten, sondern ganz im Gegenteil Marktmacht nutzen, um einen möglichst günstigen Preis zu erzielen und eine Verständigung auf einen enormen Ausbau erneuerbarer Energien. Auch das kann nicht beschlossen werden, ohne dass man sich einigt in der Gasdeckelfrage.
Und wenn du sagst, die Länder, die sich gegenseitig überbieten, dann ist eigentlich vor allen Dingen Deutschland gemeint. Das ist ja da am
Deutschland war zumindest in der Lage, ja, Deutschland war zumindest in der Lage, mehr zu bezahlen als andere und hat diese Marktmacht genutzt. Diese Kritik hat Deutschland getroffen, übrigens auch bei einem weiteren Punkt, nämlich dieser Antwort auf das Subventionsprogramm der Amerikaner, wenn es darum geht, hier Protektionismus entgegenzuwirken, deutschen europäischen Firmen eine Chance zu geben. Auch da gab es Kritik unter anderem von Belgien auf dem Gipfel, zu sagen, wir sind da noch nicht im Gleichschritt, wir müssen eine gemeinsame Position entwickeln und einige Länder sollen nicht glauben, dass nur weil ihre Taschen tiefer sind, so hieß es wörtlich von De Croo hier, dem Ministerpräsidenten, dass ihre Chancen da endlos so viel besser wären. Wörtlich sagt er, in einigen Monaten werden wir ohne Einigung auf eine Position alle am Ende sein.
Okay, wenn wir das alles jetzt mal fertig analysiert haben, was würdest du sagen? War das jetzt alles in allem, nicht nur aufgrund der schnellen Einigung, ein guter, ein produktiver EU-Gipfel? Ein produktives halbes Jahr?
Ja.
Ja.
Ja, genau. Und du sprichst das halbe Jahr zu Recht an, denn es bildet die tschechische Ratspräsidentschaft. Ein kleines Land, das eine enorme Aufgabe übernommen hat, mit viel Logistik, mit viel politischer Verantwortung, auch mit Fingerspitzengefühl. Da müssen Länder, und wir haben gerade drüber gesprochen, die ein bisschen quertreiben, die versuchen, das Maximum herauszuholen und sich nicht immer nur sachpolitisch verhalten, in richtige Bahnen gelenkt werden, sodass diese Ministerräte und Gipfel nicht in einem Fiasko enden. Tschechien kam, nachdem Deutschland und Frankreich hintereinander als Schwergewichte auftraten. Ich glaube, Tschechien kann zufrieden sein mit dieser Bilanz. Jetzt sind die Schweden dran ab Januar. Und man weiß schon jetzt, auch das war gestern Abend dann klar, dass es weitergehen wird mit kontroversen Diskussionen. Ein Sondergipfel wurde einberufen für den 9. und 10. Februar. Diese Tage kann man sich schon mal notieren. Da will man über Migrationsfragen reden und wir alle wissen, dann wird es super heikel. Die Zahlen, was illegale Grenzübertritte angeht, sind in diesem Jahr enorm gestiegen und die Befindlichkeiten nicht nur an den Außengrenzen Ländern, Philipp, sondern auch in Ländern wie Österreich. Ja, aber ich habe jetzt bei diesem Gipfel vor allen Dingen den österreichischen Bundeskanzler wahrgenommen, der all das natürlich von den Außengrenzen her gesehen schnell dann sehr, sehr nahe bekommt und die österreichische Innenpolitik da eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt. Wenn Karl Nehammer gestern Morgen in die Mikrofone gesagt hat, wir müssen das Tabu der Zäune brechen, dann weiß man, was an Diskussionen in den nächsten Monaten auf die EU zukommt.
Also es bleibt kontrovers und es wird wahrscheinlich auch wieder längere EU-Gipfel geben. Das ist deine Prognose fürs nächste Jahr, richtig, Klaus?
Ich glaube, ja. Die werden nicht regelmäßig um 22 Uhr den Deckel zumachen.
Aber vielleicht schaffen wir es ja nächste Woche ohne dich auszukommen. Ich wäre vorsichtig mit der Prognose, wenn ich überlege, dass am Montag über den Gaspreisdeckel gesprochen wird. Aber schauen wir mal.
Wir werden sehen, Philipp.
Danke dir. Aber am Ende müssen wir jetzt doch nochmal einen Schlenker nach Berlin machen, weil, Sie haben es wahrscheinlich schon gehört, in der Nacht ist dort ein Aquarium geplatzt. Wobei ein Aquarium etwas untertrieben ist. Der Aquadome im Sea Life ist nach Betreiberangaben das größte zylindrisch freistehende Aquarium der Welt. 16 Meter hoch, 11,5 Meter der Durchmesser. Eine Touristenattraktion am Alex, am Alexanderplatz. Claudia van Laak war für uns an der Unglücksstelle und ist jetzt in der Leitung. Hallo Claudia.
Hallo Philipp.
Claudia, bevor wir über das Unglück sprechen, kannst du uns mal schildern, was das Besondere an diesem Aquarium war, außer der Größe?
Also das Besondere war, dass man eben da nicht vor einem Aquarium davor steht und hineinblickt oder vielleicht sogar hinunterblickt, sondern man kann eben einen Aufzug nehmen und dieser Aufzug fährt quasi durch die Wassersäule durch nach oben, 16 Meter, du hast es schon gesagt. Von daher ist man da den Fischen und den ganzen anderen Tieren sehr, sehr nah, quasi mittendrin. Das ist im Grunde die Sensation.
Und jetzt ist das geplatzt. Was ist da genau passiert?
Also um 5.45 Uhr genau erreichte die Feuerwehr einen Notruf und die Feuerwehr ist sehr schnell vor Ort gewesen mit 100 Mann, dazu auch noch 100 Polizeibeamte. Und mit einem Schlag, muss man sagen, ist dieses Aquarium geplatzt. Hören wir mal Adrian Wenzel von der Berliner Feuerwehr.
Also das Wasser hat sich halt im Gebäude verteilt. Ne? Wasser sucht sich seinen Weg. Er ist dementsprechend auch in Zwischendecken und Ähnliches gelaufen. Der Statiker ist jetzt auch hier vor Ort, wird das Gebäude begehen und begutachten, inwieweit das jetzt einsturzgefährdet ist oder eben nicht.
Und die Wucht des Wassers war eben so groß, dass Teile der Hoteleinrichtung auf die Straße gespült worden sind. Also ich habe da kleine Weihnachtsbäume gesehen, Stehtische, Blumenkübel, kaputte Stühle. Also das ist eben mit dieser Riesenwucht von 1 Million Liter Wasser auf die Straße gespült worden.
Wahnsinn, die Wucht des Wassers. Es scheint ja aber, was die Verletzten angeht, relativ glimpflich ausgegangen zu sein. Liegt wahrscheinlich an der Nachtzeit. Nehme ich mal an.
Sehr, sehr glimpflich. Zwei leicht Verletzte. Dazu gab es ja insgesamt 300 Hotelgäste. Die wurden dann in den Stunden danach evakuiert. Das Hotel ist jetzt leer. Das wird von einem Statiker geprüft. Denn die Frage ist, wenn diese Wassersäule nicht mehr da ist, steht das Hotel denn überhaupt noch gut oder muss man es absichern? Darf es überhaupt nicht mehr betreten werden? Ist es einsturzgefährdet? Dann ein zweiter Punkt sind die ganzen Geschäfte und die Gastronomie dort in diesem Karree. Und da hatte ich die Möglichkeit, heute auch noch mit einer Mitarbeiterin zu sprechen. Hören wir mal.
Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Das ist ganz schlimm, ganz schlimm. Wir haben zugemacht, der Chef hat beschlossen. Ich war noch vor ein paar Tagen drin, wie schön das ist. Und jetzt ist es aus, ist vorbei. Es ist ganz hart. Auch für die Fische, für die Lebewesen, für die Mitarbeiter, für die Läden. Das ist alles ein Desaster. Kurz vor Weihnachten.
Also man hört, sie ist ziemlich entsetzt. 1500 tropische Fische sind tot. Und das hat auch bereits die Tierschützer auf den Plan gerufen. Die Tierschutzorganisation PETA hat bereits eine Strafanzeige angekündigt.
Strafanzeige gegen wen? Wer weiß man denn schon, was die Ursache war? Beziehungsweise Schuldfrage? Das ist ja wahrscheinlich noch nicht klar.
Es gibt eine erste Vermutung. Die Vermutung lautet Materialermüdung, denn dieser Aquadome, der existiert ja schon 18 Jahre. Das ist zwar vor etwa 2 Jahren nochmal saniert, modernisiert worden, aber trotzdem 18 Jahre. Das macht ja auch was mit dem Glas beziehungsweise mit dem Acrylglas. Und die ersten Fragen gehen natürlich jetzt in Richtung Betreiber, in Richtung Eigentümer. Wurden da Vorschriften missachtet? Was war mit der Betriebsgenehmigung? Dann geht's natürlich in Richtung Behörden. Welche Behörde ist denn da zuständig für die Überprüfung? Das alles lässt sich noch nicht beantworten, wird aber Thema sein in den nächsten Tagen, ganz klar.
Claudia, danke dir, dass du so schnell Zeit für uns gefunden hast. Es war jetzt eine dritte Schalte nacheinander, habe ich gerade gehört. Einmal
so
durch.
Ist es.
Ja, großes Interesse. Danke dir. Wahnsinn, wie schnell das immer geht. Das vierte Adventswochenende steht schon wieder an. Ich hoffe, Sie finden Zeit für etwas Erholung vom Weihnachtstrubel oder zum Schreiben. Wenn Sie uns schreiben wollen, Weihnachtskarte muss nicht sein. E-Mail reicht völlig. dertag@deutschlandfunk.de. Lob, Kritik, Anregung, gute Wünsche, alles gerne genommen. Ich bin Philipp May, danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.